Der Predigt heute habe ich eine Überschrift gegeben, die ein bisschen herausfordernd ist. Der Anfang vom Ende. Pfingsten, der Anfang vom Ende. Ich lese mal den Text aus der Apostelgeschichte 2 ab Vers 1. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Und etwas später noch im Vers 11 sagen die Leute, die das dann mitbekommen haben, doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von den großen Taten Gottes reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Wenn wir heute so eine Umfrage machen würden unter den Menschen in Deutschland, was bedeutet das Pfingstfest? Was denkt ihr, was dabei herauskommt? Bei Weihnachten geht's noch. Bei Weihnachten, da wissen noch die meisten, ja, Jesus wurde geboren, da stellt man noch ganz gut ab bei Umfragen. Ostern wird schon schwieriger, aber Pfingsten, da sagt die Zahl ganz sehr ab. Weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland weiß noch mit Pfingsten überhaupt was anzufangen, was die Ursache, der Ursprung von unserem Pfingstfest ist. Ja, und das ist schon erstaunlich. Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, doch für viele zählt nur noch der freie Montag. Und das ist schon erstaunlich, dass sich in unserer Gesellschaft, wo sich doch immer mehr oder immer weniger damit etwas anzufangen wissen, trotzdem dieser Feiertag beharrlich hält. Ja? Wahrscheinlich, weil jeder gerne frei macht, egal warum. Das ist erstaunlich, aber naja. Was soll das bedeuten, fragten die Menschen damals und fragen die Menschen auch heute. Damals Petrus war es gewesen, der mit einer Erklärung deutlich machte, und ich habe es mit dieser Überschrift mal zusammengefasst, das war der Anfang vom Ende. Pfingsten, der Anfang vom Ende. Und eines der markantesten Zeichen, was die Menschen damals zu Pfingsten so mitbekamen, war das Reden in neuen Sprachen. Ja. Das war das Offensichtlichste an diesem Pfingsterlebnis, dass die Menschen anfingen, die mit Heiligen Geist erfüllt waren, dass sie anfingen, in neuen, in fremden Sprachen zu sprechen. Und so möchte ich mit uns heute mal eine Reise machen, zunächst mal bis zum Anfang der Bibel, oder nicht ganz zum Anfang, zumindest zum Anfang der Völkergeschichte. Ja. Ein Ereignis, dessen Folge auch mit verschiedenen Sprachen zu tun hat. Wir reisen gedanklich in die Stadt Babylon, damals noch Babel, genannt, gebaut tausende Jahre vor Pfingsten, eine herausragende Stadt, immer wieder in der Bibel erwähnt, auch in der Menschheitsgeschichte übrigens, eine Stadt von Größe, von Macht, von kultureller Prägung, unvergleichbar. Für lange Zeit war sie führend gewesen, was Zivilisation auch und Fortschritt auf der Welt betraf. Eine sehr bedeutsame Stadt. Vieles, was an Zivilisation haben wir auch heute noch übernommen. Zum Beispiel, dass unser Tag 24 Stunden hat, stammt aus dieser Zeit. Ja. Von Anfang an ist Babylon also so ein symbolträchtiger Ort, in der Bibel auch beschrieben immer wieder. Hier kristallisiert sich Machtstreben, Herrschaftssucht und formiert sich auch Hochmut heraus, Stolz, Gier, all diese Dinge. Hier behauptet sich der autonome Mensch, der ohne Gott klarkommen möchte. Und es setzt auch auf Einheit. Diese Herrschaft in Babylon setzt auf Einheit, die zwangsweise die Menschen zusammenhält, Einheit unabhängig von Gott auch und auch mit ungöttlichen Motiven. Und ich lese mal uns den Text, dass wir wieder das so vor Augen haben, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 11. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Vers 4 weiter. Und sie sprachen: Auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Also wir wissen das, wir kennen die Geschichte, das Vorhaben scheiterte. Gott sieht etwas Böses, etwas Zerstörerisches, etwas ja, Machtbesessenes, könnte man fast sagen, in diesem Vorhaben. Er sieht, dass sich das Böse auch verfestigen wird, weitergeht, wenn man da nicht Einhalt gebietet und dass die Menschen einfach so weitermachen lässt. Er sieht eine Art von Einheit, die eine große Gefahr darstellt, eine zerstörerische Kraft mit sich bringt, weil sie unter falschen Motiven, auch in einem falschen Geist gesucht wurde. Wir machen uns einen Namen. Das war so ihr Vorsatz gewesen. Wir machen uns einen Namen. Und diese Einheit will Gott nicht und segnet auch Gott nicht. Er beendet sie sogar. Und so kommt es zu dieser Sprachenverwirrung, ein Gericht Gottes. Ab Vers 6 lese ich weiter. Und der Herr sprach: Siehe, ein Volk sind sie. Und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Was für eine Aussage, ne? Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Das war das Gericht Gottes auf diese Aktion, aber die Idee Gottes, eine Einheit zu schaffen, die bleibt. Die Idee Gottes, Menschen zu retten, zu erlösen und in eine neue Einheit zu führen, eine Familie Gottes, die bleibt. Die Sprachverwirrung damals, sie war nur Folge, um Schlimmeres zu verhindern. Und so hat der Mensch durch Hochmut die Pläne Gottes erstmal ja, zerstört oder verhindert, zumindest für eine Zeit lang. Ja, nur vorübergehend. Aber Gott verfolgt seine Ziele weiterhin, das sehen wir immer wieder in der Geschichte. Manchmal über Umwege, über große Umwege, manchmal nicht schnell genug für unser Empfinden. Manchmal gibt es auch Rückschläge, weil das Böse wieder sich aufbäumt und überhand nimmt, beeinflusst. Aber Gott erreicht letztendlich seine Ziele immer wieder. Und so steht Babylon zunächst für das Gericht, für die Verwirrung, für die Trennung der Menschen, ein Symbol der Hochmut auch. Aber jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Jetzt beginnt eine neue Zeit. Der Pfingsttag soll eine Wende bringen. Eine Wende bringen, nicht Babylon, sondern in Jerusalem. Ja. Zwei gegensätzliche Städte. Und dort in Jerusalem geschah, was wir hier in Apostelgeschichte 2 gelesen haben. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Sprachenverwirrung und jetzt kommt das Sprachenwunder. Das Sprachenwunder, wo Gott Dinge wieder zusammenführt, was tausende Jahre zuvor in Babylon zerteilt, verwirrt wurde, wird jetzt in diesem Augenblick wieder zusammengeführt und verständlich gemacht. Gott beginnt das Gericht, welches damals auf die Menschen kam, wegen ihres Verhaltens, wegen ihres Tun, beginnt das Gericht wieder umzukehren. Umzukehren, aufzuhören und führt die Menschen wieder zusammen. Das, was trennend ist, das Trennende, die Kultur, die Sprache, die Herkunft, das sind ja immer so Hindernisse auch im menschlichen Zusammensein. Das tritt plötzlich in den Hintergrund. Tritt in den Hintergrund und das soll alles die Menschen nicht mehr trennen. Und hier offenbart sich eine, ja, etwas, was Gott auf dem Herzen hat. eine verbindende Sache. Gott möchte eine Gemeinde sich sammeln, eine Verbindung, die nur der Heilige Geist bewirken kann. Ein Zusammenleben von Menschen, wo nur der Heilige Geist diese Einheit bewirkt. Menschen aus aller Herren Länder, aus allen Sprachen kommen zusammen und können, wie wir heute auch, Gott loben und preisen, weil der Heilige Geist sie vereint. Und deswegen geht es eben bei Pfingsten nicht nur um die Gründung der ersten Gemeinde, es geht auch nicht um eine religiöse Institution, neben vielen anderen vielleicht da noch etwas. Es geht auch nicht um ein bestimmtes spirituelles Erlebnis von einzelnen Personen. Ach, ich hatte heute ein schönes, guttuendes Erlebnis gehabt. Nein, hier geht es wirklich um ein weltgeschichtliches Ereignis. Ein Ereignis von Weltumfang oder um eine Riesenbedeutung. Hier beginnt Menschen wieder zusammenzuführen, dass sie sich oder so weit zusammenzuführen, dass sie sich sogar gegenseitig verstehen. Hier wendet sich dieses Gericht, was aufgrund von Hochmut der Menschen kommt, verursacht wurde. Es kehrt Gott wieder um. Und er beginnt in seiner Gnade zu segnen und durch seinen Geist unter den Menschen zu wirken. Wenn wir als Menschen versuchen, irgendwie Einheit zu schaffen, wird ja versucht, auf vielen Gebieten so eine Einheit zu kreieren, dann vermischt sich das oft mit Machtinteressen, eigenen Interessen. Es kommt oftmals auch trotzdem zur Herausbildung von Herrschaften und Untertanen, also jemand, der herrscht oder jemand, der untertan ist, oder die Privilegierten und die Unterdrückten, ja. Oder, wenn man jetzt in den christlichen Bereich hineingeht, Einheit aufgrund von Kompromissen, wo man eigene Überzeugungen vernachlässigt, um der Einheit willen, ja, all diese Dinge. Doch wenn Gottes Geist Einheit stiftet, ist das etwas völlig anderes. Es ist etwas völlig anderes. Da wird jeder Mensch wertgeschätzt und wir finden in liebevoller Weise wieder zueinander. Das ist eine Einheit von einer ganz anderen Qualität. Gott beginnt das am Pfingsttag damals in Jerusalem zu wirken. Und die Leute, die das damals so live mitbekamen, die sind ganz erstaunt über das, was da geschehen ist und fragen, wie ist das möglich? Ja, wie können die Leute sich gegenseitig verstehen? Sie fragen, als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Den Galiläern hätten die das gar nicht zugetraut. Galiläa war eine Provinz damals mit wenig Bildung und auch mit einer, habe ich gelesen, auch mit einer eigenen, ja, mit einem eigenen merkwürdigen Dialekt. Ja, gab auch damals schon so Dialekte in Israel, wie das bei uns gibt. Ja, das ist dann vielleicht so, wie als wenn ein Sachse versucht, Fränkisch zu reden. Ja, manchen Leute können ihre Herkunft nicht verleugnen. Ne? Das hört man ihnen sofort an. Und so hörte hier jeder in seiner eigenen Mundart, ja, jetzt hier schreiben sie nicht Dialekt, aber Mundart zu reden. Ja, Vers 8. Und wie hören wir sie ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Und sie haben sich gewundert, gefragt, wie geht das? Wie kann das sein? Und dann werden hier verschiedene, die ganz verschiedenen Landstriche aufgezählt. Parther und Meder, Elamiter, die Bewohner von Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien, Pamphrygien, Ägypten und gegen Libyen, gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten in uns, Gottes in unserer Sprache reden? Das war ihre Frage. Wie geht das? Wie kann das funktionieren? Viele dieser Gebietsbezeichnungen haben wir ja heute gar nicht mehr, aber ich fasse das mal so zusammen ein bisschen. Da haben wir die Perser zum Beispiel, die Araber, die Nordafrikaner sind dabei, die Italiener, die Griechen und die Juden und alle hören von den großen Taten Gottes in ihrer eigenen Sprache. Und die das hörten, denen ging das Herz auf. 3000 von denen wurden an diesem Tag errettet, Teil dieser neuen Gemeinschaft, wurden hineingenommen in die Gemeinde. Damals, als der Heilige Geist fiel in Jerusalem, waren es 120 Gläubige zunächst gewesen, die sich da versammelt hatten, ja, gewartet haben darauf, auf dieses Ereignis. Und so verändert der Heilige Geist erstmal diese Gruppe. Und wir haben eine ganz, ganz besondere Erfahrung. Aber letztendlich beginnt eine Bewegung. Eine Bewegung wird losgetreten, die heute noch weitergeht, noch nicht zu Ende ist. Ja. Hier fängt Gott etwas an, was sich von dieser Stadt Jerusalem ausbreiten sollte in die ganze Welt hinein. Ja, und manchen Leuten passte das auch damals nicht. Die nahmen Anstoß daran, befürchteten, die Kontrolle vielleicht zu verlieren. Apostelgeschichte 5, da sagte dann der Hohe Rat: Wir haben euch doch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Eine ganze Stadt wie Jerusalem mit der Lehre über Jesus erfüllt. Ist das nicht toll? Das wünschte ich mir auch. Und da beschwerte sich damals ein aufgebrachter Mob. Ja. Nee, damals, das war ja gar nicht Jerusalem, das war ja Thessalonich, wo das gewesen ist, Apostelgeschichte 17. Aber auch Thessalonich wurde von diesen, nee, Moment, ich bin jetzt verrutscht. Das war schon noch Jerusalem, jetzt kommt Jerusalem. Diesen, die den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Jetzt kommen wir nach Thessalonich, genau. Da beschwerte sich ein aufgebrachter Mob, dass die Sache weitergeht, dass sie eine Dynamik bekommt, ja. Ganzen Erdkreis. Gut, aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die damalige bekannte Welt war ein ganzes Stück kleiner gewesen als heute. Es bekam eine Dynamik, den ganzen Erdkreis haben sie aufgewiegelt, in Unruhe versetzt, in Bewegung gebracht. Eine Bewegung ist in Gang gekommen und hier passiert etwas, ihr Lieben, von weltpolitischer Dimension. Und es ist für mich interessant, dass der Heilige Geist und die ersten Christen in dieser Zeit besonders in die großen Städte zunächst einmal gegangen sind. In die großen Städte, nicht in eine Einöde wie hier im Sängerwald, sondern sie sind zunächst in die großen Städte gegangen, in die Metropolen. Die ersten Gemeinden entstanden da, wo viele Menschen zusammenkamen, wo viele Menschen sich zusammelt haben, da wo die Trends und die Richtungen vorgegeben wurden, ja. Da wo man sich fortschrittlich gab in den Städten, wo man Einfluss auch hatte. Da war die Kirche noch nicht im Dorf, sondern in der Stadt. Ja. Heute hat man ja dieses Sprichwort, lass die Kirche im Dorf. Nein, damals war sie in der Stadt, in den Großstädten gewesen. Und so beginnt in Jerusalem etwas, was sich ausbreite in die großen Städte des Römischen Reiches hinein. Babylon war die Stadt der Trennung und jetzt Jerusalem, da beginnt diese Bewegung der Einheit. Gott baut seine Gemeinde, beginnt Menschen wieder zusammenzubringen, zusammenzuführen. Und das geschieht, wie gesagt, bis in unsere heutige Zeit hinein, bis selbst heute in den Sängerwald. Doch dann die Einöde. In unserer Umgebung haben wir ja auch immer mehr Menschen, wenn wir uns umschauen, immer mehr Menschen aus anderen Nationen, anderen Sprachen, anderer Herkunft, anderer Kultur, anderen Eigenarten. Ja. Wo hören diese Menschen die großen Taten Gottes? Wir brauchen ja gar nicht mehr hinausgehen in die Welt, sondern die Menschen kommen ja mittlerweile zu uns. Ja. Hören sie von den großen Taten Gottes? Und beachtenswert ist, das, was der Heilige Geist damals auslöste bei den Nachfolgern Jesu. Die ersten Christen sind nicht zu den Ungläubigen hingegangen und haben gleich appelliert, ihr müsst euch bekehren, ihr müsst dies und jenes tun und das dürft ihr auf keinen Fall mehr tun. Nein, sie haben ihnen von den großen Taten Gottes erzählt. Was hat Gott in meinem Leben getan? Was hat Gott für mich oder auch für dich getan? Ja? Wie wurde ich errettet? So ist mir Gott begegnet. Und da hat jeder von uns auch was weiter zu erzählen. Ja. Und das ist das, was wir unters Volk bringen müssen, die großen Taten Gottes, die wir selbst erlebt haben. Und so unterschiedlich die Menschen das auch erlebt haben in Jerusalem damals oder auch bis heute, es sind immer wieder die großen Taten Gottes, die die Herzen der Menschen erreichen. Unsere Zeugnisse. Und so erfuhren diese Menschen von diesen Taten. Und wir sind auch hier als Gemeinde in dieser Umgebung berufen, diese Taten Gottes zu verkündigen. Immer und immer wieder. Das müssen wir uns bewusst sein. Du und ich, wir haben doch was erlebt mit Gott. Wir haben doch Gottes Eingreifen auf wunderbare Weise in unserem Leben erlebt. Wenn ich an mein Leben denke, wie Gott mich rausgeholt hat als aus dem Sumpf dieser Welt, kann ich schon fast sagen. Ein Wunder damals für mich gewesen. Auch uns will Gott in seinen Plan mit hineinnehmen. Das, was damals in Jerusalem begann, hat heute mit uns etwas zu tun. Geht uns heute etwas an. Petrus sagte so gegen Ende seiner Erklärung, was jetzt passiert ist, oder wie sie das dann so einordnen sollen. Er spricht, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Es geht weiter, immer weiter. Euch, das waren hier die Zuhörer in Jerusalem zunächst einmal gewesen, aber auch euren Kindern, die nächste Generation. Es wird deutlich, es war nicht nur ein einmaliges Ereignis, ein Moment, wo die eine gute Zeit hatten da, die Versammelten, sondern das geht weiter in die nächsten Generationen hinein und bis in die Ferne in alle Welt, die Gott im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende noch hinzugerufen wird. Damals dachte niemand, dass das noch so lange geht, 2000 Jahre. Die ersten Christen rechneten ziemlich bald, dass Jesus wiederkommt. Aber auch heute noch ist Gelegenheit, in diese Gemeinschaft einzutreten. Und er ruft Leute zu sich, an die schon damals vielleicht gar keiner gedacht hätte, dass das möglich ist. Ja. Sie wundern sich hier über diese vielen Menschen, die sich niemand vorstellen können, aus anderen Kulturen, mit einer ganz anderen Lebensweise, anderen Sprachen, mit komischen Dialekten sogar. Und so wird schon an diesem Tage klar, die Gemeinde hat Zukunft. Die Gemeinde hat Zukunft. Gott blickt nach vorne, er blickt in die Ferne und ruft ganz unterschiedliche Menschen aus der ganzen Welt zusammen, vereint durch seinen Heiligen Geist. Und irgendwie kamen auch wir dazu. Irgendwie haben wir auch von den großen Taten Gottes erzählt bekommen und jetzt dürfen wir unsere Augen öffnen für die Menschen, die Gott in unserer Zeit hinzurufen möchte. Vielleicht aus der Ferne, die aus der Ferne gekommen sind, hier in den Frankenwald, aus ganz verschiedenen Gründen. Ja, wir brauchen da gar nicht überlegen, aus welchem Grund ist er jetzt hier oder warum darf er überhaupt hier sein. Ja. Wichtig ist, dass er hier ist und dass wir die Gelegenheit haben, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Und das geschieht immer wieder durch den Heiligen Geist. Eine Bewegung des Geistes, die damals in Jerusalem begann und heute immer noch seine Erfüllung findet. Und das geht weiter, ihr Lieben, da verrate ich euch nichts Neues, bis unser Herr Jesus wiederkommt. So lange steht unser Auftrag noch, diese großen Taten zu verkündigen. Auch heute könnte man sich ja die Frage stellen, werden die Städte in unserem Land Städte sein wie Babylon? Zerrissen, voller Hochmut, gottlos immer mehr? Oder werden wir immer mehr so sein wie Jerusalem, der Heilige Geist, wo er die Atmosphäre bestimmt, wo er eine Einheit und Zusammenleben kreiert? Ja. Menschen kommen, Menschen hören und Menschen staunen, aber dann werden sie ergriffen und erleben selbst, dass Gottes Geist in ihnen wirkt. Die großen Taten Gottes werden für jeden Menschen greifbar, der Gott begegnet. Und dann beginnt natürlich der Heilige Geist auch zu verändern, Menschen, auch uns zu verändern, dass wir soll ich es mal so sagen, gesellschaftsfähig werden. Ja? Fähig werden für diese Gemeinschaft, die Gott ja bauen möchte, die seine Gemeinde. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Auch wenn du als Christ unterwegs bist, ist das ja nicht so einfach mit den Geschwistern. Ne? Also Gemeinde ist viel mehr als eine Sammlung von persönlich Geretteten. Ist auch kein Zweckverband von einzelnen Gläubigen, einfach weil es gut ist, gemeinsam einige Dinge zu organisieren, weil es effektiver ist, Absprachen zu treffen. Gemeinde ist auch kein Programmangebot für Jesusfreunde. Ach, da ist ein gutes Programm, hier läuft was, da gehe ich dorthin, das brauche ich nicht für mich. Ja. Wenn ich mich manchmal so umhöre, gerade in unserer Region ist ja momentan so viel am Laufen, was auf dem christlichen Markt da angeboten wird. Du kannst dich als Interessierter, kannst du dich zerteilen manchmal in Veranstaltungen. So viel los. Ja. Meistens sind zwar immer dieselben dort bei den ganzen Veranstaltungen, aber es ist viel los, wird viel geboten. Aber das ist es ja nicht. Gemeinde ist kein Programmangebot, das wir nur noch hin und her hetzen von einem zum anderen, sondern wir sind geistgeleitet. Und da ist es wichtig, dass wir auf dem Geist hören und achten. Und Gemeinde ist auch immer ein Ort der Gegenwart Gottes. Das darf bei all dem Trubel, bei all der Action nicht verloren gehen. Ein Ort der Gegenwart Gottes, Familie Gottes, eine Gemeinschaft, ein Zusammenhalt, den nur der Heilige Geist bewirken kann, kein anderer. Durch Annahme, durch Vergebung, die Gnade Gottes wird immer wieder wirksam, wo sich das Gericht, was damals in Babylon auf die Menschen kam, umkehrt, beginnt umzukehren. Und somit ist Gemeinde auch eine Vorstellung oder eine Vorschau für die neue Welt Gottes. So ein kleiner Lichtblick, so eine kleine Vorschau für die neue Welt Gottes, für das, was Gott einmal geplant hat für die Ewigkeit. Sie zeigt sich jetzt schon und es wird einmal all das Trennende nicht mehr geben. Da, wo Gott in seinem Frieden, Gerechtigkeit und in seiner Gnade regiert. Also eine Fortsetzung, die zu Pfingsten begann, findet auch hier bei uns statt, in unserer Region, in unserem Umfeld. Gemeinde ist ein Zeichen der Hoffnung, gerade in unserer Zeit. Gerade in unserer Zeit. Und sie soll auch abbilden, wie auch das Zusammenleben zwischen Menschen gelingen kann, funktionieren kann. Wie gesagt, es ist nicht einfach, auch in der Gemeinde nicht. Auch nicht mal in der Ehe, stimmt's? Ist das nicht einfach? Aber auch da will uns Gottes Geist immer mehr prägen und verändern, dass wir Vorbilder auch sind für die Menschen in unserer Gesellschaft. Sie soll zeigen, bei aller Zerrissenheit und Unterschiedlichkeit, alle Gräben, die sich auch in unserer Zeit auftun zwischen den Nationen oder den Herkunftsländern, wieder, wie Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen zusammenleben können, vereint sein können. Ja, aus unterschiedlichen Kulturen, Gesellschaftsschichten wirklich friedlich zusammenleben können. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Es geht nicht ohne ihn. Er, der Menschen rettet, der Menschen verändert mit seiner Liebe und auch sie mit seinen neuen Werten erfüllt. Neue Werte, die der Heilige Geist in unser Leben hineinbringt. Eine der größten Fragen der Menschheit ist es doch, wie können wir friedlich zusammenleben? Wie kann Gerechtigkeit auf dieser Welt hergestellt werden? Wie können wir die Ressourcen der Welt auch gerecht verteilen und all diese Dinge, was uns so beschäftigt? Das sind doch Fragen, die menschlich gesehen uns immer wieder an unsere Grenzen bringt und eigentlich unmöglich erscheinen. Alle Konflikte, die uns so tagtäglich präsentiert werden, wie können die ein Ende finden? Unser Gott, ihr Lieben, hat einen Weg dafür, hat begonnen zu Pfingsten in Jerusalem. Er sagt, es fängt beim Einzelnen an, ja, es fängt bei jedem Einzelnen an. Gott verändert Herzen, er vergibt Sünden, er erneuert deine Gedanken und bringt uns zusammen in die Gemeinde als ein Zeichen seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Erlösung, ein Zeichen für das Miteinander von Menschen. Was hat das zu bedeuten, war die Frage damals, die gestellt wurde. Und Petrus erklärt ihnen, das ist der Anfang vom Ende, denn Gott möchte seine Pläne mit der Menschheit vollenden, zu Ende bringen, mit der Menschheit, mit der ganzen Welt vollenden. Er möchte seine Herrschaft aufrichten, er möchte Menschen retten und zusammenbringen. Und wenn ich so dieses Herzensanliegen Gottes so vor Augen habe und mir immer wieder bewusst mache, dann wundere ich mich manchmal über Menschen, die sagen, sie sind Christ, sie lieben Jesus, dann aber ein ziemlich unverbindliches, freigeistiges, eigensinniges Christenleben führen. Wo das Individuum das Zentrum alles von allem ist, des ganzen Geschehens ist. Aber ich weiß, bei all den Entwicklungen in unserer Zeit, individualistischen Entwicklungen auch, Gott kommt an sein Ziel. Gott wird an sein Ziel kommen. Ja. Und das macht mir immer wieder Mut. Damals am Pfingsttag gab es 120 Gläubige, als der Heilige Geist kam. Heute sind es bei Weitem mehr und doch ist es erst immer noch nicht fertig mit seinem Plan, mit dem, was er tun will. Gott will noch viele hinzurufen, auch aus unserer Umgebung, aus unserer Nachbarschaft. Er erfüllt seine Verheißung, die er gegeben hat und gebraucht auch uns dazu, dich und mich. Und deshalb kann es Pfingsten nicht darum nur gehen, was kann ich erleben? Was kann ich erleben? Wo ist meine Erfüllung? Wo ist meine Gabe? Wo ist die Kraft, die ich brauche? Sondern es geht um etwas, was zwar wir erfahren, was Gott uns schenken möchte, aber es geht darum, dass Gott seine Ziele in dieser Welt vorantreibt, eine Gemeinschaft formiert. Es hat vor 2000 Jahren begonnen und Gott führt es fort. Er führt es fort in dieser Welt, er führt es fort hier in den Frankenwald und gebraucht uns dazu. Auch wir sind gerufen, diese großen Taten Gottes zu verkündigen unter den Menschen in unserem Umfeld. Da, wo Gott uns Gelegenheit schenkt. Aber wir dürfen auch immer wieder unsere Fühler, unsere Augen öffnen, ausstrecken, wo Gott uns gebrauchen möchte. Nicht gleichgültig sein. Hauptsache, wir sind errettet. Hauptsache, wir haben den Heiligen Geist. Nein, nein. Wir möchten uns durch den Heiligen Geist von Gott gebrauchen. Deshalb haben wir doch den Heiligen Geist empfangen. Erinnert ihr euch? Um meine Zeugen zu sein. Das war der Plan. Ja? Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und weiter bis an die Enden der Welt. Und so wollen wir uns zur Verfügung stellen. Herr, gebrauche mich in kleinen Dingen. Also, deshalb ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht nur etwas Individuelles für die eigene Bereicherung meines Glaubens, sondern es ist etwas, was mich bevollmächtigt und befähigt, Gottes Ziele in dieser Welt zu verfolgen. Und wenn wir jetzt uns nochmal vor Gott so aufmachen und gemeinsam beten, dass uns Gott mit seinem Heiligen Geist neu erfüllen möchte, dann nimm das mal im Glauben auch so an, dass er damit auch einen Plan hat. Gott will dich mit Heiligem Geist erfüllen. Er will das. Er will dir die Kraft seines Geistes geben. Er will dir auch die Gabe des Geistes geben und auch die Gaben des Geistes. Da ist ein Unterschied. Er will wirken durch dich und er tut es in erster Linie dafür, dass Menschen von den großen Taten Gottes hören. Amen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen und so vor Gott sein, so offen und beten. Herr, wir danken dir für diese Ausgießung deines Heiligen Geistes, der auch uns erreicht hat, uns gegeben ist, uns erfüllt. Und wir wünschen uns eine neue Erfüllung mit deinem Heiligen Geist, dass er unser Leben total ausfüllt, unser Leben prägt. Und Herr, so öffnen wir unsere Herzen für dein Wirken in unserer Mitte. Gebrauche uns auch als ganze Gemeinde immer wieder hier im Frankenwald für deine Ziele. Wir brauchen diese Kraft in unserem Leben und wir brauchen diese Kraft in unserem Dienst für dich. Wir wollen uns zur Verfügung stellen, immer wieder neu, damit du etwas bewegen kannst, auch hier im Frankenwald. Deine großen Taten, Herr, sind es, die wir verkündigen wollen. Herr, und so erfülle uns ganz neu. Dein Geist soll regieren in unserem Leben, dein Geist soll regieren in unserer Gemeinde. Wir wollen deinem Heiligen Geist Raum geben, zu wirken unter uns. Dir zur Ehre, Jesus Christus. Nicht uns wollen wir einen Namen machen, sondern deinem Namen wollen wir hoch erheben. Das bekennen wir immer und immer wieder. Amen. Amen. Lasst uns